Deutschlandfunk, Medias Res.
Es gibt in Deutschland reiche Menschen und arme Menschen, soweit so normal. Seit Jahren erzählen uns Politik und Medien aber auch die Geschichte, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt jetzt, das stimmt so nicht, hat Direktor Michael Hüter gestern hier im Deutschlandfunk erklärt. Es gebe keine permanente Verschlechterung und er begründet diese aus seiner Sicht falsche Wahrnehmung so.
Man sieht mehr Menschen auf der Straße, die in den öffentlichen Mülleimern nach Leergut schauen. Man sieht auf der anderen Seite die Darstellung des Reichen. Aber wir müssen ja immer schauen, wie ist das eigentlich in den Fakten.
Als das Interview lief, hat Sina Fröndrich aus unserer Wirtschaftsredaktion gleich gesagt, wir müssen mal darüber reden, wie dieser Unterschied zwischen Realität und öffentlicher Wahrnehmung aussieht. Frau Fröndrich, warum gibt es denn diesen Unterschied?
Na, es ist ein bisschen auch eine geführte Wahrheit oder Wahrnehmung, so nach dem Motto, alles wird schlechter. Und gerade wenn es um Armut und Reichtum geht, dann ist das auch so ein schönes Narrativ zu sagen, die Schere, die geht weiter auf, obwohl das Bild inzwischen ja echt abgedroschen ist, weil wie weit will man denn den Winkel noch aufspannen?
Ja.
Und da klingt dann so eine IW-Studie dann ziemlich überraschend, wenn es dann heißt, die Ungleichheit habe sich eigentlich gar nicht verändert. Aber es gibt tatsächlich auch andere Studien, ich habe das nochmal nachgeguckt, die kommen zum gleichen Ergebnis. Deswegen hat mich das auch gestern erstmal nicht überrascht. Also andere vielleicht schon, weil sie es eben anders empfinden. Und dann spricht man eben ja genau darüber, über diese Überraschung. Ist ja total überraschend, was da rauskommt, anstatt über die Kritikpunkte. Weil es gibt ja für so eine Erhebung natürlich auch gewisse Probleme. Wir wissen zum Beispiel gar nicht genau, wie reich sind Vermögende eigentlich. Das geben die selbst an, aber stimmt das denn? Die Datenlage ist also gar nicht eindeutig. Und zu sagen, es gebe keine Vermögensschere, das verkauft sich natürlich gut, blendet aber aus, dass wir eine Vermögensungleichheit auf einem sehr hohen Niveau haben, auch international betrachtet. Und natürlich ist es etwas, worüber wir reden sollten, zum Beispiel auch über eine Vermögenssteuer, darüber, wie alle Vermögen aufbauen können und nicht, ob jetzt die Schere weiter auseinander geht oder nicht.
Jetzt sagt IW-Direktor Michael Hüter, die Menschen glaubten, es gäbe eine permanente Verschlechterung. Welchen Anteil haben wir Journalisten denn daran, dass sie das denken?
Na, wir spitzen ja ziemlich gerne zu und machen lieber Bad News als Good News, obwohl wir ja inzwischen längst Ansätze haben wie den konstruktiven Journalismus. Das gern zitierte Beispiel Kriminalität. Wir fühlen uns unsicherer, obwohl das die Statistiken ja gar nicht belegen. Aber jeder einzelne Kriminalfall, der groß berichtet wird, der verstärkt meine Unsicherheit. Und der schon verstorbene schwedische Gesundheitsforscher Rosling aus Schweden, der hat ein wichtiges Buch dazu geschrieben, Fact. Darin zeigt er, wie schlecht wir die Welt eigentlich wahrnehmen und hält dann eben Statistiken dagegen, die zeigen, dass eigentlich vieles besser geworden ist. Ich finde, das sollte Pflichtlektüre für alle, nicht nur in journalistischer Ausbildung, sondern auch in Praxis werden.
Das Institut der deutschen Wirtschaft wird von Unternehmen finanziert und sagt, die Vermögensverteilung geht nicht immer weiter auseinander. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung sagt, sie tun es doch. Also ein Thema, zwei Positionen, beide berufen sich auf Fakten und Statistiken. Wie geht man als Journalistin damit um?
Ja, das ist ganz interessant, denn bei der Studie der Hans-Böckler-Stiftung, da geht es eigentlich ums Einkommen. Also das, was ich durch Arbeit verdiene, durch Aktien, durch Vermietung. Die Schlagzeilen dazu, die greifen das aber erstmal gar nicht auf. Da heißt es dann, die Schere wird immer größer. Und ob das bei Einkommen oder bei Vermögen der Fall ist, das wird dann vielleicht erst später im Text deutlich. Aber hängen bleibt natürlich erstmal, die Schere geht auseinander. Und deswegen war diese Studie gestern wahrscheinlich auch für viele so überraschend. Wie gehen wir damit um? Wir bilden ja eigentlich beides ab, sowohl die eine als auch die andere Studie und im besten Fall holen wir uns dann jeweils noch eine konträre Stimme dazu. Allerdings muss man auch sagen, in der Tagesaktualität ist das manchmal gar nicht zu leisten. Also die Kolleginnen gehen auf Pressekonferenzen und dann muss das relativ zeitnah im Programm laufen. Das lässt sich dann manchmal vielleicht gar nicht einordnen und ich glaube, da sollten wir uns vielleicht auch häufiger ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Es gibt ja auch Formate dafür im Deutschlandfunk, wo wir das tun. Ne? Wir reden jetzt über
genau,
das Tagesaktuelle.
Genau, wir reden über das Tagesaktuelle, ja.
Hüter spricht auch von Einzelfällen, von denen wir dann auf die Gesamtheit schließen. Sie haben das gerade selber erwähnt, auch beim Beispiel Kriminalität. Für uns Journalisten ist aber ja immer einfacher, eine trockene Statistik anhand eines Menschen zu erzählen, der betroffen ist oder eben anhand eines Einzelfalls. Das kann aber eigentlich nicht repräsentativ sein für eine Gruppe von womöglich Millionen Menschen. Berichten wir dann falsch über solche Statistiken?
Ich würde nicht sagen falsch, aber vielleicht verzerrend. Also ich beobachte das an mir selbst, wenn ich zum Beispiel einen armen älteren Menschen sehe in einem Bericht oder darüber lese, der Flaschen sammelt, weil er nur 900 Euro zum Leben hat. Dann ist dieses Beispiel sehr eindrücklich, es berührt mich und ich laufe dann schon Gefahr, das Pass pro Toto zu nehmen. Also jeder, der 900 Euro im Alter hat, der ist bedürftig und ich blende dann damit aus, dass jemand mit 900 Euro, der vielleicht ein Eigenheim besitzt, kein Auto hat, auf dem Land lebt und bescheiden lebt, dass der damit vielleicht ganz gut auskommt und ich blende vielleicht auch aus, dass im Moment eigentlich das Gros der Älteren durchaus sehr gute Bezüge hat, also Fakten und Zahlen ja, spielen dann eben weniger eine Rolle und vielleicht ist das tatsächlich nicht mehr so der Königsweg, jede Statistik immer mit einem Beispiel zu illustrieren.
Wie machen Sie das denn dann? Sie haben in der Wirtschaftsredaktion oft oft mit Statistiken zu tun. Gerade im Radio ist es eine trockene Materie, wenn man nicht mal Grafiken darstellen kann. Wie bringen Sie solche Inhalte am besten rüber, dass sie auch verstanden werden in dem Sinne, wie sie der Realität entsprechen?
Also der Anspruch ist natürlich, wir müssen mehr erklären, vielleicht auch nochmal einen Schritt zur Seite treten und dann grundlegende Fragen stellen und Texte zu Statistiken auch zu Ende zu lesen. Wenn das Bundesfamilienministerium sich zum Beispiel freut, dass mehr Väter in Elternzeit gehen, dann ist das vielleicht eine positive Nachricht. Ah ja, es ändert sich was. Aber gut 60% aller Väter nehmen noch immer gar keine Elternzeit. Und da haben wir dann im Prinzip die Wahl. Berichten wir das Positive oder berichten wir das Negative, was noch zu tun bleibt? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe eine richtige Antwort darauf, ehrlich gesagt, auch noch nicht. Aber ich glaube, erklären ist so das oberste Gebot.
Vielleicht muss man es dann einfach dazu sagen, dass man es so oder so sehen kann. Danke, Sina Fröndrich aus der Wirtschaftsredaktion, über den Unterschied zwischen empfundener und tatsächlicher Wirklichkeit.